Willkommen bei der heutigen Ausgabe von Gesagt, Gedacht. Vor dem Mikrofon sitzen
Elisabeth Koll,
Steffen Forster
und Florian Hofer. Wir sind Teil einer Projektgruppe am Institut für Philosophie und beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema Migration und nehmen dabei Bezug auf die letzte Sendung, die auf unserer Homepage http://audiothek.philo.at jederzeit abrufbar ist. Besonders zu Zeiten der blau-schwarzen Regierung steht das Thema Migration im Brennpunkt des Interesses. Das Integrationspaket gibt Anlass zur Diskussion. Und aus diesem Grunde haben wir uns gemeinsam mit Professor Wimmer Gedanken über dieses Thema gemacht. Herr Professor Wimmer, Sie sind Lehrender am Institut für Philosophie und beschäftigen sich mit interkultureller Philosophie. Wo liegen dabei Ihre Schwerpunkte?
Also die Schwerpunkte überhaupt dessen, was man interkulturelle Philosophie nennt und somit auch bei mir, liegen, glaube ich, in zwei Dingen. Das eine ist, dass man das Bewusstsein fördert oder überhaupt erst weckt, dass es viele kulturell differente Geschichten der Philosophie gibt. Dass es also nicht nur eine Geschichte, einen Ursprung und die Entwicklungsgeschichte des Philosophierens gibt in der Menschheit, sondern mehrere und dass die relevante Unterschiede zeigen, Bezug auf kulturelle Prägungen. Das sind sprachliche Traditionen und andere auch weltanschaulich differente. Und nun, warum ist es wichtig, dass man dieses Bewusstsein in der Philosophie selbst hat oder prägt? Das ist deshalb wichtig, weil wir Menschen in diesem Globalisierungsprozess immer näher zueinander rücken. Also das ist etwas, was meine Arbeit sicher prägt. Ein zweiter Punkt, und das ist auch wieder etwas Generelleres, ist, dass ich glaube, die wesentlichen Probleme der Philosophie selbst, also systematische Probleme, wie zum Beispiel die Begründung von Menschenrechten oder die Begründung von Logik und Erkenntnistheorie, dass die wesentlich gewinnen dadurch, diese Problemstellungen, dass man eben diese differenten Denktraditionen miteinander ins Gespräch bringt.
Sobald Menschen, die einander nicht als zu derselben Gruppe gehörig definieren, zur Interaktion gezwungen werden, wird notwendigerweise der Begriff Menschenrecht aufgeworfen, um ein Zusammenleben oder überhaupt erst ein Miteinander in Beziehung treten möglich zu machen. Die Frage ist jetzt, ob wir gewisse Grundvorstellungen von Menschenrechten a priori in uns tragen oder ob uns diese Moralität anerzogen wird.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Moralvorstellungen von Haus aus beim Menschen dabei sein sollten. Ich bin eher der Meinung, dass das durch Erziehung vielleicht eine Möglichkeit wäre, wie man zu seinen Vorstellungen und zu seinen Meinungen kommt.
Auch ich denke, dass nicht der Mensch an sich diese Rechte in sich trägt, sondern aus der menschlichen Kultur heraus sich diese Menschenrechte entwickelt haben, um ein besseres gemeinsames Miteinander zu ermöglichen. Herr Professor, wir möchten Sie nun bitten, uns spontan 5 Assoziationen zum Begriff Migration zu nennen.
Erste Assoziation: Wanderbewegungen sind in unserer Zeit so stark wie nie zuvor. Zweite Assoziation: Mit Menschen wandern immer auch Lebensformen und Denkweisen. Dritte Assoziation: Die immer schon in der berichteten Geschichte haben solche Wanderungen und Begegnungen mit Fremdem entweder zur Ausgrenzung geführt, Abgrenzung, oder zu einer Art von Symbiose, sodass etwas Neues entstanden ist. Vierte Assoziation: Die Migrationen der Gegenwart, insbesondere wenn man die Flüchtlingsströme ansieht, stärkst in Afrika, aber auch in Asien und Lateinamerika. Diese Migrationen der Gegenwart sind sehr oft unfreiwillig. Und letzte Assoziation, dass Migration, sei sie freiwillig oder unfreiwillig, immer auf eine Herausforderung darstellt, sowohl für die, die kommen, als auch für die, die schon vorher da sind.
Gibt es innerhalb Ihres Forschungsbereichs der interkulturellen Philosophie Berührungspunkte mit der Migrationsthematik?
Naja, durchaus. Also ein erster ist das, was ich schon vorhin erwähnt habe, dieses Wandern von Ideen nachzuvollziehen, die sich dabei auch verändern. Ich denke da an zwei große Stationen in der europäischen Philosophiegeschichte, nur der europäischen. Die eine Station wäre mit dem 14. und vor allem dem 15. Jahrhundert, mit der Renaissance in Europa angesprochen, die sehr eng verbunden ist mit einer Emigration griechischer Gelehrsamkeit aus Griechenland nach Italien. Und dies hat zu einer wirklichen Renaissance auch im philosophischen Denken geführt. Oder die zweite Episode im 20. Jahrhundert, die Emigration der Deutschen oder der deutsch sprechenden Intelligenz zu einem sehr hohen Prozentsatz in den angelsächsischen Raum. Also man kann in Wien einfach als Kurzformel sagen, der Wiener Kreis überquert den Atlantik und wird dort zur Weltphilosophie. Ja? Sie ist nicht bei jeder solchen Emigration passiert so etwas, aber das passiert immer wieder. Also diese Wanderung der zum Beispiel der griechischen Philosophie über Bukhara im heutigen Iran, über Bagdad nach Andalusien und dann erst nach Europa, das ist auch ein langer Wanderweg von einigen hundert Jahren und mehreren Generationen. Und dabei verändert sich das Denken und wird beeinflusst von vielen Seiten. Das sind sehr interessante Phänomene. Aber das ist jetzt sozusagen die Migration der Ideen, die natürlich durch die Migration von Individuen getragen ist oder bewirkt wird und oft nicht freiwillig geschieht oder in gänzlicher Unabhängigkeit von äußeren Zwängen. Ein zweiter Punkt, wo das Migrationsthema in der Philosophie, insbesondere wenn sie in interkultureller Perspektive betrachtet oder betrieben wird, eine Rolle spielt, ist der Identitätsbegriff. Es wandern ja nicht nur Ideen und Menschen, sondern eben Lebensformen. Die Engländer, die englische Kultur der Neuzeit ist wesentlich durch die Kolonialgeschichte auch bestimmt. Das Teetrinken ist ein Bestandteil der englischen Kultur, aber nicht vor dem 18. Jahrhundert.
Ich finde, das Wandern von Ideen ist ein sehr positiver Effekt der Migration, der in unserer Zeit leider viel zu häufig vergessen wird. Und dies zeigen auch die neuesten Zahlen der ausländischen Studenten in Österreich, da in den letzten 8 Jahren ein absoluter Rückgang von 4.167 Studenten im Jahr 94 auf 1.971 im Jahr 2002 zurückgegangen ist. Das sind ungefähr 52%. Und der Rückgang ist jedoch nach Staatsangehörigkeit oder regionaler Herkunft verschieden. Es gab zum Beispiel 25% weniger Hörer und Hörerinnen aus Lateinamerika, um 30% weniger aus Afrika und gar um 40% weniger Studenten aus dem Maghreb, den arabischen Ländern und dem Iran. Es ist möglich, den Identitätsbegriff aus vielen verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Was bedeutet Identität für Sie?
Also ich sage jetzt nichts zu dem logischen Begriff der Identität A ist gleich A, sondern zu dem, was man gewöhnlich nennt kulturelle Identität. Ja? Und da ist das erste Auffallende, dass in den meisten Verwendungsformen dieses Ausdrucks Identität man von einer retrospektiven Vorstellung ausgeht, nämlich, und das ist ja auch im deutschen Sprachraum noch stärker verankert in unserer Ideengeschichte als etwa im Englischen oder im Französischen, dass Identität etwas sei, was eine Person auszeichnet oder auch eine Gruppe von Personen, sagen wir alle Österreicher, auszeichnet, dass es etwas sei, was in der Vergangenheit seine Wurzel hat, in einem irgendwie gearteten Ursprung, in einer Stiftung oder in einem Ursprungsgeschehen, ja, dass Identität dann gegeben sei, wenn man zu diesem Ursprung die Verbindung nicht verliert oder wiederherstellt, zurückkehrt. Authentizität, sagt man auch. Und denkt dabei an etwas, was in der Vergangenheit irgendwie prägend war. Ja? Man kann, und die Geschichte der Menschheit zeigt eigentlich viele Beispiele dafür, Identität auch als Prospektiv, als etwas, was in der Zukunft liegt, betrachten, immer dann, wenn sozusagen eine Revolution da geschieht. In der Französischen Revolution wird der neue Mensch, für den Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit gelten soll, konzipiert, und den gibt es ja noch nicht. Und dasselbe ist in der Russischen Revolution von 1917. Damals hat man auch immer vom neuen Menschen gesprochen, aber nicht nur in solchen Prozessen, auch wenn Menschen aus Deutschland, das war im 19. Jahrhundert etwa der Fall, nach Paraguay auswandern und dort ein neues Germanien gründen. Dann stützen sie sich teilweise nur auf die Vergangenheit, schwärmen von der vielleicht, idealisieren sie, aber wesentlich ist, dass sie in etwas ganz Neues gehen. Oder religiöse Kolonisten in Nordamerika, die Quäker oder ähnliche Leute, die sehen eigentlich, dass sie etwas ganz Neues aufbauen wollen. Also prospektiv kann man Identität verstehen. Man will etwas schaffen, sich selbst entwickeln, aber beruft sich nicht auf etwas, was schon da war, sondern auf ein Ziel in der Zukunft. Es gibt auch Identitätsbeschreibungen kultureller Identität, und zwar gerade bei Migranten. Wenn man so Migrationsbiografien liest, die betonen, dass sie eigentlich weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft leben, sondern im Augenblick, in der Gegenwart. Man könnte das transitorische Identität oder momentane Identität nennen. Ich denke, dass das Phänomen mit solchen Dingen beschrieben wird, dass sie sagen, das, was meine eigentliche Situation ausmacht, das liegt nicht in meiner Herkunft, denn die habe ich verlassen oder verlassen müssen, aber es liegt auch nicht in meiner Zukunft, denn die kenne ich nicht. Und in vielen dieser Biografien von Migranten wird ja auch betont, dass sie in mehreren Sprachen denken und eigentlich keine mehr so richtig beherrschen oder noch nicht, und die andere nicht mehr ganz vertraut ist, und sie wechseln dann auch oft in den Berichten die Sprache. Die Heimatsprache gibt es eigentlich nicht für die Gegenwart, und sie sind auch nicht wirklich ganz in der Zukunft sozusagen sicher. Ich glaube, dass aber eine vierte Perspektive der Identität für Menschen im Globalisierungsprozess die interessanteste ist. Ich nenne die eigentlich touristisch. Da gibt es nämlich kein ordentliches Wort dafür. Die ist weder retrospektiv, dass es einen Ursprung gibt, auf die Roots, die Wurzeln, die man zurückkehren könnte, noch ganz prospektiv, sondern sie geht irgendwie immer in Kreisen und deswegen touristisch. Das heißt, immer mehr Menschen leben, bildlich gesprochen, in mehreren Kulturen, entweder gleichzeitig oder im Lauf des Lebens. Also wenn ich jetzt jemandem begegne, heute ist es nicht mehr so häufig, aber vor ein paar Jahren war das sehr offensichtlich mit Irokesenschnitt, Frisur, ja, dann ist das auch eine Art von Identitätsausdruck, hier in Wien meine ich, dann ist das auch eine Art von Identitätsausdruck, und die wechseln diese Ausdrücke im Lauf einer Generation und immer wieder. Und wesentlich ist für unsere Zeit, dass sie praktisch von überall herkommen. Das heißt, wir leben eigentlich in Wahlkulturen. Zu einem großen Teil essen chinesisch und tanzen afrikanisch und schreiben englisch.
Es gibt Kulturen, in denen sich der Mensch nicht über seinen Namen definiert, sondern über seine Funktion in der Gruppe. Inwiefern hat die unterschiedliche Kultur Einfluss auf die Identität einer Person?
Ja, das ist die Frage nach dem Eigennamen sozusagen. Ist der Eigenname etwas Unverwechselbares, also wie Florian Hofer oder Franz Wimmer, was im Pass steht und der Identifizierung dient? Oder ist das etwas mehr? Wir reden jetzt aus einer Situation heraus, wo jeder in Österreich trägt einen oder mehrere Namen, die er sich und sie sich nicht selbst gegeben hat, ausgewählt hat. Entweder ist man geboren mit diesem Namen oder es wurden von den Eltern gegeben oder durch die Verheiratung hat man einen neuen Namen angenommen. Das sind die Dinge, die da vorliegen. Nur in ganz seltenen Fällen ändert man mit einem komplizierten Verwaltungsverfahren, glaube ich, den Namen, weil er einem nicht gefällt. Es gibt Kulturen oder Gesellschaften und die unsere gehört teilweise auch noch dazu, wo man in mehreren Benennungssystemen steht. Man muss gar nicht nach in ferne Länder gehen, um zu sehen, dass die Benennung eines Menschen in den verschiedenen Kontexten verschiedene Funktionen ausdrückt. Mein Name in meinem Herkunftsdorf lautet nicht Franz Wimmer, denn da gibt es mehrere, die so heißen und die könnte man damit nicht unterscheiden, sondern er lautet nach dem Hof, von dem ich stamme. Das ist der Maurerhof Und dann der getaufte Name. Also ich bin dort nicht Franz Wimmer oder auch nicht Wimmer Franz, sondern der Maurer Franz. Und ich, wenn ich dort jemanden anrufen will, dann frage ich regelmäßig meine Mutter, wie schreiben Sie sich beim Schoffer oder irgendeinem Hof, denn das weiß ich nicht. Was ich weiß, sind die Hofnamen oder die Hausnamen, auch Nichthöfe, also Nichtbauernhöfe werden so behandelt, die Hausnamen und nicht die Namen, die im Pass stehen und die im Telefonbuch stehen. Das heißt, das Telefonbuch kann ich eigentlich schwer benutzen, wenn da nicht noch ein Hausname dabei steht. Das steht auch oft dabei. In Wien wäre das sinnlos. In einer Großstadt ist das sinnlos. Und nun haben wir das Problem, dass in den Binnenmigrationen der heutigen Welt, in solchen Ländern wie Mexiko oder Brasilien oder Nigeria oder China, wo die großen Binnenmigrationen stattfinden, das sind ja Millionen von Menschen in Jahresabständen, die dann in diese Riesenstädte migrieren, dass die dort einerseits in sehr schneller Zeit, wo man sich nicht umgewöhnen kann, eigentlich innerlich, dass die dann aus dem einen Benennungssystem und Identitätssystem in ein anderes fallen und dann werden beide aufrechterhalten und in der Großstadt sozusagen leben die Dörfer oder die Herkunftsgemeinschaften weiter. In gewisser Hinsicht ist es auch in Wien, kann man das beobachten, aber nicht so extrem wie in Mexico City oder in Nairobi oder in Shanghai.
Professor Wimmer hat uns nun erklärt, dass Eigennamen als Identifizierung der eigenen Person herangezogen werden und somit auch Teil der Identität eines Menschen sind. Und besonders am Land, wo viele Namen gleichlauten, wird ein weiterer Aspekt hinzugezogen, und zwar der Ort. Der Ort als Teil der Identität, als Maurer Franz sozusagen, wo ein Wimmer Franz zum Maurer Franz wird, weil sein Hof so heißt, und somit eine weitere Kategorie zur Identität hinzukommt. Mit dem Benennungssystem der Hofnamen wird nicht nur versucht, Verwechslungen zu vermeiden, sondern vielmehr eine Zugehörigkeit zu einem Ort ausgedrückt, zu einer Familie, zu einem Hof. Denn gerade am Land ist es üblich, familienintern den Namen des Vaters oder des Großvaters traditionell weiterzugeben. Und damit wären Verwechslungen vorprogrammiert. Jedoch stoßen wir hiermit auf einen neuen Aspekt. Und zwar, dass es meist nie zu einem Problem wird innerhalb einer Familie, selbst wenn zwei Personen denselben Namen haben, sondern es finden sich auch sprachlich immer wieder Wege, Personen kennzuzeichnen, also sie zu identifizieren, sie auszuweisen mit einem speziellen Namen. Wir haben auch das Beispiel der Spitznamen in der Schule. Das kennt sicher jeder, dass es drei Elisabeth in einer Klasse gibt und trotzdem jede ihre eigene Bezeichnung findet.
Auch bei einer Heirat tauscht eine Frau ihren Mädchennamen gegen den ihres Ehemannes ein. Für viele bedeutet das ein Unglück, zumindest ein vorübergehendes, weil sie dann ja das Gefühl haben, durch den Namen auch einen Identitätsverlust hinnehmen zu müssen. Um das jetzt ein zweites Mal zu verhindern, wechseln viele bei einer möglichen Scheidung nicht wieder zurück zu ihrem Mädchennamen.
Weiters erwähnenswert ist natürlich, dass man mit dem Namen auch mit der Identität von anderen Personen in Verbindung gebracht werden kann. Nicht wenige Leute heißen zum Beispiel Gerhard Berger oder Hermann Mayer. Ein negatives Beispiel wäre zum Beispiel, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Name Adolf unpopulär geworden ist.
Ja, Namensgebung ist natürlich immer abhängig von der Mode. Der Name, der zurzeit einer der populärsten Mädchennamen ist, ist Julia. Oder genauso ist die Namensgebung auch abhängig von der Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Was ist in dieser Gesellschaft gerade modern? Oder die Sprache, die wir sprechen. Ich würde mein Kind zum Beispiel nicht Václav oder Huang Chao nennen. Welche möglichen Bedeutungen beinhaltet für Sie der Begriff Heimat?
Es ist ein sehr deutsches Wort. Sie wissen, dass man es in anderen europäischen Sprachen oft gar nicht mit einem einzigen Wort ausdrückt, dieses Bei-sich-Sein. Für mich persönlich bedeutet das Wort die Situation, in der mir alles vertraut ist.
Viele Menschen in unserer Gesellschaft vor allem binden den Begriff Heimat mit Nationalität. Sie verbinden ihn mit dem Begriff des Landes, aus dem sie kommen, mit dem Begriff des Ortes, aus dem sie stammen, in dem sie vielleicht gerade auch wohnen, also dem Ort, in dem sie sich gerade befinden vielleicht auch. Jedoch ich bringe Heimat viel mehr damit in Verbindung mit einem Ort, vielleicht auch mit einer Situation, in der man sich wohlfühlt. Das heißt, eine Art spirituellen Heimat. Ich möchte dazu eine kurze Anekdote erzählen. Als ich in Hawaii war, auf dem Red Sand Beach, traf ich einen Mann mit weißem langen Bart, der im Lotussitz saß und einen 1 Meter langen Holzstock balancierte auf seiner rechten Hand. Und als ich ihm gegenüber trat, sagte er zu mir, nachdem er mir ungefähr 3 Sekunden in die Augen blickte, "Welcome home." Und ich fühlte mich wirklich zugehörig zu diesem Moment, zu diesem Ort. Es war eine Verbundenheit und deshalb verbinde ich den Begriff Heimat auch mit Spiritualität.
Ich verbinde mit dem Begriff der Heimat eher die Herkunft. Viele Studienkollegen von mir, die vom Land kommen und dann am Wochenende immer nach Hause fahren, die sagen dann auch immer scherzhalber, jetzt fahre ich zurück in die Heimat.
Elisabeth, was bedeutet für dich der Begriff Heimat? Ist beispielsweise Wien, dein Studienort, die Heimat für dich?
Also ich komme ja vom Land aus Glocknitz und ich würde schon sagen, immer noch, dass Glocknitz auch meine Heimat ist, da ich auch jedes Wochenende heimfahre. Ich verwende ja auch diesen Begriff. Dennoch ist das Studentenheim, in dem ich zurzeit wohne, auch eine gewisse Heimat für mich. Wenn ich in den 8. Bezirk komme und sehe dieses Haus von Weitem, dann steigt ein Gefühl von Geborgensein in mir auf und das ist für mich Heimat.
Aber wodurch ist das Gefühl des Geborgenseins, wodurch wird es ausgelöst bei dir? Sind es die Freunde, die Menschen, die du kennst, die Häuser, die du kennst, die Umgebung oder wodurch entsteht sie?
Es muss ganz eindeutig das Gefühl des Geborgenseins dadurch ausgelöst werden, dass diese Menschen in diesem Heim oder in der Heimat in Glocknitz sind, die mir viel bedeuten.
Heimat also für dich etwas mit Ursprung, mit Wurzeln zu tun?
Einerseits dieses, andererseits ein Vertrautsein mit Menschen, die man mag.